Ich predige, wie ich angekündigt hatte, über Lukas 24, Abvers 36, diesen Abschnitt, in dem Jesus seinen Freunden begegnet. Die Frage ist, haben Sie in Ihrem Leben schon einmal Nachhilfe gehabt? In der Schule? Vielleicht haben Sie aber auch Nachhilfe gegeben, dass Sie keine bekommen mussten, sondern für andere etwas getan haben. Ich habe selber mal Nachhilfe gegeben, über lange Zeit, so war ich in der Oberstufe und habe jemand in der Mittelstufe der Nachhilfe gegeben. Es war eigentlich sehr gut für mich. Ich habe dabei nämlich die ganze englische Grammatik gelernt, die ich diesem Schüler beibrachte, so alle Querverbindungen, und das hat noch Vorteile bis heute. Jesus gibt hier seinen Freunden Nachhilfe. Richtig echte Nachhilfe, um sie so ein bisschen auf Vordermann und Trab zu bringen. Er muss sie eigentlich von zwei Dingen überzeugen. Einmal von seiner aktuellen Gegenwart und dann von dem Plan Gottes. Also gleich zwei Dinge, dass er wirklich er ist, identisch, und das Zweite, dass Gott einen Plan hat bei diesem ganzen Ostergeschehen. Ja, Sie kennen diese Redensart, wenn man kaum von jemand redet, gibt auch eine andere Formulierung, dann ist er auch schon da. So war das hier. Sie sprachen über Jesus, denn einige waren ihm begegnet, einige wenige, und die anderen sagten, was, ihr habt ihn gesehen? Und ist das denn möglich? Habt ihr euch auch nicht getäuscht? Und so sprachen sie über ihn, und die anderen überlegten, wie kommen wir denn auch zu dieser Erfahrung, ihn zu sehen? Und plötzlich war er mitten unter ihnen. Und sie erschraken und dachten, es sei ein Gespenst oder ein Geist. Und Jesus muss sie erst überzeugen, dass sie keine Sinnestäuschung haben, sondern dass er das wirklich selbst ist. Er isst dann vor ihren Augen etwas, und sie konnten nicht sehen, wie dieses Gegessene dann so in diesem Geist irgendwie nach unten sank, sondern es war richtig drin. Das finde ich bei Jesus großartig, wie er auch so ganz einfache Dinge nicht verschmäht, um jemand zu überzeugen. Ich denke an einen Mann, ich kenne ihn nicht, ich las nur von ihm, der zum Beispiel überzeugt wurde, dass seine Frau wirklich zum Glauben gekommen war, weil sie sich jetzt nicht mehr mit ihm regelmäßig gestritten hat und weil sie morgens früh aufstand und ihm das Frühstück machte. Das hätte ihn davon überzeugt, dieser Glaube, den diese Frau an Jesus gewonnen hat, ist wirklich echt. Ja, also sie waren jetzt überzeugt, dass es Jesus ist, aber dann wollte er ihnen erklären, was das denn nun mit diesem Plan Gottes ist. Und er fing an bei Mose, bei den Propheten und bei den Psalmen. Also aus ganz verschiedenen Zeitabschnitten hat er ihnen klargemacht, was Gott mit seinem Plan mit Ostern und der Kreuzigung und Auferstehung vorhatte. Mose lebte so im 13. Jahrhundert vor Christus. Die Psalmen sind so ab 1000 vor Christus abwärts geschrieben, von dem David und anderen. Und die Propheten, ja, die sind sehr verschieden gestreut, so von 800 bis die letzten waren so im 4. Jahrhundert. Also aus völlig verschiedenen Jahrhunderten erklärt er ihnen jetzt den Plan Gottes. Ist ja schon erstaunlich, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Bibel von mindestens 40 Verfassern geschrieben ist, in einem Zeitraum von mindestens 1600 Jahren, wobei die Verfasser sich untereinander ja meistens gar nicht kannten. Aber letztlich der Verfasser, nehmen wir an, ja doch irgendwo hinter allen stand. Es ist immer die naive Frage, wenn der Chef der Sekretärin einen Brief diktiert und sie schreibt ihn, wer hat den Brief jetzt geschrieben? Hat ihn der Chef geschrieben oder die Sekretärin? Klar, der Kunde oder der Geschäftsfreund, der den Brief empfängt, der denkt natürlich nicht an die Sekretärin, sondern er sieht die Unterschrift des Chefs und sagt, klar, der hat mir geschrieben. Und so muss man sagen, dass hinter all diesen über 40 Schreibern derselbe Chef stand, der sozusagen ihnen geholfen hat zu schreiben, nämlich Gott. Und insofern passt auch alles in der Bibel zusammen, obwohl es über solch einen riesigen Zeitraum verteilt entstanden ist. Er erklärt ihnen also und fängt an bei Mose. Wenn Sie die Bibel gelesen haben, Mose, Schöpfungsgeschichte, und im Garten Eden ist eigentlich schon dieser erste Hinweis auf Jesus, 1. Mose 3, Vers 15, wo dieser Schlange gesagt wird, dass einer kommen wird, der ihr den Kopf zertritt, aber sie wird ihn in die Ferse stechen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, als Jesus am Kreuz hing, war das nicht nur eine freiwillige Hingabe seines Lebens, um sein Blut für unsere Sünde zu vergießen, sondern es war auch ein Sieg über die Macht des Bösen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die griechischen Heldensagen gelesen hat. Da gab es diesen Kampf um Troja, berühmte Geschichte. Und nachdem die Griechen das irgendwie da nicht so ganz gewinnen konnten, haben sie dann einen Trick angewandt, haben so ein großes Pferd gebaut, das sogenannte trojanische Pferd. Und dann haben die Leute sogar einen Teil ihrer Stadtmauer eingerissen, das heißt den Oberbau des Tores, damit dieses Riesenfieder auch hineingebracht werden konnte. Und sie dachten, jetzt haben wir eine Siegestrophäe, denn die Griechen sind abgezogen. Was sie aber nicht wussten, war, dass in diesem großen Tier die besten Soldaten der Griechen versteckt waren und sie sozusagen den Feind in die eigenen Reihen holten. Sie dachten, wir haben gesiegt. In Wirklichkeit war es der Anfang ihrer Niederlage, denn die sind dann nachts rausgekommen und haben die Stadt von innen geöffnet und damit war sie erledigt. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, als Jesus am Kreuz starb, war vorher eine Person da gewesen, die hieß Judas. Und als sie das Abendmahl gefeiert hatte und Judas rausging, weil Jesus ihn entlarvt hatte und sagte, du wirst mich verraten, da heißt es, Satan fuhr in den Judas. Ich weiß nicht, was Sie von Satan denken oder glauben. Satan ist offensichtlich einmal der oberste Lichtengel gewesen, der sich gegen Gott empörte und dann der oberste Dämon wurde sozusagen. Also auch eine Geistperson, die auch in Menschen sein kann. Genauso wie Jesus in Menschen sein kann. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, als Jesus am Kreuz starb, er wurde ja verraten von seinem Freund, hat wahrscheinlich die ganze Welt der Finsternis applaudiert und sie haben geschrien, Hurra, ich weiß nicht, was die rufen, keine Ahnung. Sie waren begeistert, weil sie sagten, jetzt haben wir einen Sieg erreicht. Und kurze Zeit danach mussten sie feststellen, dieser Sieg war eigentlich unsere Niederlage. Hier hat eine die ganze Menschheit befreit von dem Bann der Sünde und von unserer Macht, die wir über sie haben. Und dann musste er entdecken, wir dachten, wir hätten den Sieg erreicht, aber es war unsere Niederlage. Das ist schon angekündigt in 1. Mose 3, dass dieser Schlange der Kopf zertreten wird. Das heißt, sie verliert ihre Macht über Menschen durch die Macht der Liebe und der Vergebung in Jesus. Ja, dann geht es weiter bei Mose. Da ist der Abraham, der seinen Sohn opfern sollte. Ich weiß nicht, ob Sie einen Sohn haben, den Sie auch noch mögen. Der Abraham hatte nur einen Sohn in dieser Weise und den sollte er für Gott opfern. Gott testete seinen Gehorsam und als er dann bereit war, gerade so das Messer anzusetzen, dann sagte Gott, nein, das will ich nicht. Und dann sah er, da drüben hing so ein Hammel im Gebüsch, den konnte er dann an der Stelle seines Sohnes opfern. Eine Vorabbildung des Todes von Jesus. Denn Gott hat seinen Sohn bewusst hergegeben, nicht zufällig, bewusst. Und er hat ihn, wenn man so will, eigentlich selber an das Messer geliefert, weil er wusste, dass das der einzige Weg ist, um die Sünde aus der Welt zu räumen. Nur, dass bei Gott eben nicht im letzten Moment es hieß, stopp, jetzt nehmen wir ein Tier, sondern der Sohn starb tatsächlich für uns, war aber in diesem Bild von dem Abraham schon abgebildet und dessen Sohn. Wenn Sie weitergehen, die ganze Josefsgeschichte in der Bibel. Ich nehme an, Sie kennen die Geschichte, manche haben sogar das Musical gesehen. Ein Mann, der von seinen Brüdern, drangsaliert wurde, weil er dachte, er sei was Besonderes. Er hatte so Träume gehabt, dass sich alle vor ihm verneigen und sogar die Sonne und der Mond. Und weil er von Gott erwählt war, haben ihn seine Brüder verachtet. Und er wurde ja dann als Sklave nach Ägypten verkauft, kam sogar noch ins Gefängnis durch die Verleumdung einer Frau. Im Gefängnis, kann man sagen, war er sozusagen öffentlich beerdigt. Die damaligen Gefängnisse sind ja nicht vergleichbar mit unseren Luxusanstalten heute, wo es sogar noch Schwimmbäder gibt und verschiedene andere Dinge, Telefon und Fernsehen und solche Sachen, sondern das waren schon sehr einfache Einrichtungen. Er war sozusagen abgetaucht, öffentlich begraben und über mehrere Jahre. bis er dann wieder auftauchte und dann der Retter der ganzen damaligen Welt wurde, weil der Pharao ihn erhöht hat, nachdem er ihm seine Träume deuten konnte. Eine klare Vorabbildung des Weges von Jesus. Jesus wurde auch verachtet, weil er von Gott erwählt war als der Erlöser. Er ist dann sozusagen begraben worden, allerdings nur 3 Tage, und tauchte dann auf als der Retter der ganzen Welt. Einen anderen Hinweis bei Mose, das Passahlamm, als das Volk aus Ägypten auszog, wurde der Pharao ja unter Druck gesetzt mit 10 Plagen. Und die 10. Plage war die, dass immer der älteste Sohn in der Familie sterben sollte. Es sei denn, dass das Blut eines Lammes am Türpfosten die Familie schützt. In dieser Nacht ging ein Engel rum. Er hat geschaut, wo Blut war. Dort ging er vorüber. Und bei allen anderen starb der älteste Sohn. Es war ein riesiges Geschrei in Ägypten. Keiner schlief mehr in dieser Nacht. Alle waren aufgescheucht. Aber einige waren sicher auch sehr bewegt, aber sie wussten, das Blut eines Lammes hat uns geschützt vor dem Zorn Gottes. Ich weiß nicht, was Sie von dem Zorn Gottes verstehen. Der Gerichtszorn Gottes ist etwas ganz Schreckliches. Aber wenn ich an das Blut des Lammes glaube, das heißt an Jesus bildlich als Lamm Gottes, dann schützt mich das vor dem Zorn Gottes. Der Mose selbst hatte 2-mal etwas mit einem Felsen zu tun und mit Wasser. Einmal sollte er den Felsen schlagen, weil das Volk kein Wasser hatte. Und das 2. Mal sollte er mit dem Felsen reden. Er hat also mit seinem Stab an den Felsen geschlagen auf dem Sinai und da kam Wasser raus. Der Felsen, wenn man den Korintherbrief liest, ist ein Bild für Jesus. Der wurde einmal geschlagen, als er ans Kreuz geheftet wurde. Und die Folge davon ist, dass uns das Lebenswasser seines Wortes erreicht. Das heißt, wenn wir dem Wort Gottes glauben, empfangen wir ewiges Leben in Verbindung mit Jesus. Also der geschlagene Felsen gibt Wasser des Lebens. Das 2. Mal sollte der Mose mit dem Felsen nur reden. Er sollte ihn nicht wieder schlagen. Das heißt, ist klar, wenn Jesus einmal ans Kreuz geschlagen war, wird sich das nie wiederholen, sondern heute kann ich mit ihm reden, was ich jeden Tag tue im Gebet und genieße so das Lebenswasser des Wortes Gottes. Der Mose hat ihn leider wieder geschlagen, deshalb hat er da etwas Falsches getan und die Folge war, dass er dann nicht in das gelobte Land kommen durfte, sondern es nur von Weitem sah. Also ein weiteres Bild für Jesus, der geschlagene Felsen, aber nur einmal geschlagen. Später wurde mit dem Felsen, sollte nur noch geredet werden. Und es wäre schön, wenn jeder von Ihnen auch heute im Gespräch mit Jesus seinen Tag beginnt. Dann gab es dieses Manna vom Himmel, das Himmelsbrot. Jesus sagte später mal, ich bin das Brot des Lebens, was vom Himmel gekommen ist. Wer an mich glaubt, wird nicht hungern und wird auch nicht dürsten. Das heißt, wenn wir Jesus sozusagen aufnehmen in unser Leben, dann haben wir eine innere Stärkung. Ja, dann gab es eine Schlangenplage, denn das Volk Israel musste ja immerhin 40 Jahre lang dasselbe essen. Nicht dasselbe, das Gleiche. Das heißt, jeden Tag Manna, morgens Manna, mittags Manna, abends Manna. Und es hing denen dann irgendwann wirklich zum Halse heraus. Und sie haben gemotzt, was soll dieser Schlangenfraß, lieber Gott, hast du nicht mal was anderes für uns? Und dann schickte Gott ihnen Schlangen als Strafe, weil sie gemotzt hatten gegen Gott. Und dabei sind viele Leute gestorben. Aber Mose bekam dann ein Rettungsmittel. Er sollte eine kupferne Schlange herstellen und sie an einen Pfahl heften. Und jeder, der die Schlange anschaut, wenn er selber gebissen wurde, würde dann nicht sterben. Ein klares Bild für Jesus, der uns bei dem Biss der Schlange, wenn Sie an Satan denken, hilft, dass wir in Gottes Augen nicht ewig verloren sind, sondern wenn wir Jesus ansehen mit den inneren Augen des Herzens, gerettet werden. So wurde Jesus erhöht, so wie diese kupferne Schlange wurde er an das Kreuz erhöht. Ja, jetzt wird es ein ganz klein bisschen sehr theologisch, das war es auch jetzt schon, aber jetzt wird es noch theologischer. Ein kleiner Bibelquiz mit Ihnen. Wo ist in der Bibel zum ersten Mal ein Tieropfer erwähnt worden? Tieropfer. Jemand eine gute Idee? Abel, ja. Abel brachte ein Tieropfer Gott, während sein Bruder Kain ein Pflanzenopfer brachte, das war ein Bauer. Und wenn Sie jetzt einfach mal schauen, der Abel, der brachte ein Tier für eine Person und er war selber der Priester. Also ein Opfertier war gültig für eine Person, nämlich für sich. Wenn Sie überlegen, später, als das Passa gefeiert wurde, da gab es ein Opfertier und für wie viele Personen war das gültig? Für eine ganze Familie. Das heißt, am Anfang war es eine Person, jetzt ist es eine Familie. Das heißt, der Kreis wird größer. Später gab es in Israel den großen Versöhnungstag, den ich jetzt hier nicht weiter erklärt habe, obwohl er eigentlich sehr wichtig ist. Yom Kippur, Ihnen sicher bekannt durch diesen Krieg. Yom Kippur heißt Tag der Bedeckung, wo die Sünden des Volkes Israel bedeckt wurden. Und hier wurde ein Sündenbock geopfert. Und für wen galt dieser Sündenbock? Der galt für ein Volk, nämlich für das ganze Volk Israel, ein Opfertier. Also am Anfang eine Person, dann eine Familie, jetzt für ein ganzes Volk, für ein ganzes Jahr. Und als Johannes der Täufer Jesus sah und seine Freunde auf ihn hinwies in Johannes 1, sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Das heißt, am Anfang galt das Opfer für eine Person, dann für eine Familie, dann für ein Volk und am Ende für die ganze Welt. Und damit haben die Opfer aufgehört. Das heißt, Jesus ist das Opfer für uns, das nicht nur meine persönliche Sünde getragen hat, sondern die Sünde der ganzen Welt. Insofern das Wichtigste, denn durch ihn kam Vergebung in die Welt. Ja, das waren jetzt so ein paar Hinweise auf Mose, was Mose über Jesus geschrieben hat, aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Es geht weiter, wenn Sie die Richter mal gelesen haben in der Bibel. Richter, eine schreckliche Zeit, aber Gott schickte immer wieder Retterfiguren, die haben das Volk gerettet. Und jede Retterfigur ist eigentlich ein Vorbild für den kommenden Retter, für Jesus. Oder wenn Sie die schöne Geschichte von Ruth lesen, eine sehr kurze Geschichte, sehr schön, wo die Ruth als Schwiegertochter der Naomi in das Land Israel kam. Sie war eine Witwe und fand dann einen Löser, der das verschuldete Eigentum der Familie zurückerworben hat, sie geheiratet hat. Und dann heißt es, ihr Name würde gefeiert werden in Bethlehem. So ein doppelter Hinweis, einmal Jesus, dieser kommende Erlöser, der uns loskauft von unserer Schuld und dessen Name in Bethlehem gefeiert wird, denn dort ist er geboren. Ich überspringe vieles, sonst würden wir uns hier ein paar Stunden wahrscheinlich unterhalten können. Es geht zur Kreuzigung. Wenn Sie bei den Psalmen jetzt um 1000 herum, der David hat sie geschrieben, zum Beispiel den Psalm 22 lesen, lesen Sie eigentlich den Kreuzigungsbericht, obwohl es 1000 Jahre vorher geschrieben ist. Da heißt es, sie durchbohren mir Hände und Füße. Sie würfeln um meine Kleider und vieles mehr. Sie lesen den Bericht der Kreuzigung 1000 Jahre vorher und legen mich in den Staub des Todes. Aber der Psalm geht dann weiter, dass das Wort Gottes den Brüdern verkündigt wird. Das heißt, der bleibt gar nicht im Tod, sondern aus diesem ganzen Vorgang kommt eine Verkündigung hervor, die Menschen erreicht und zum Glauben führt. Ja, dann weiß ich nicht, ob Sie schon mal ein Haus gebaut haben. Wir noch nicht, das heißt, hier ist Gemeindehaus schon. Und da gab es einen Stein, über den sich die Bauleute geärgert haben, Psalm 118. Vers 22, da heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Bild für Jesus. Er ist in seinem Volk verworfen worden. Die sagten, so einen Typ können wir nicht gebrauchen. Der kann doch niemals Gottes Sohn sein. Das ist eine Gotteslästerung. Aber die Bibel sagt, er ist zu einem Eckstein geworden. Ein Eckstein bestimmt die Richtung der Wände und gibt damit dem ganzen Gebäude eine Ausrichtung. also der verworfene Stein, ist der entscheidende Stein geworden. Dann bekam der David einmal eine innere Idee, er wollte Gott ein Haus bauen, einen Tempel. Und Gott sagte, nein, das kannst du nicht bauen, du hast viel zu viele Kriege geführt, an deinen Händen ist zu viel Blut. Dein Sohn, der soll mir ein Haus bauen. Aber dann sagte Gott dem David etwas sehr Schönes in 2. Samuel 17, Vers 16, du sollst mir nicht ein Haus bauen, sondern ich baue dir ein Haus. Und auf deinem Thron soll in Ewigkeit jemand sitzen. Ein ewiger König aus dem Haus Davids. Wenn Sie heute an Israel denken, die haben keinen König, die haben einen Ministerpräsidenten. Aber als Jesus geboren wurde, wen wollten die Weißen verehren, die ankamen mit ihren Geschenken? Die sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Und als Jesus am Kreuz hing, was stand oben drauf, diese vier Buchstaben? Inri heißt Jesus Nazarenus Rex Judaeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das heißt, als er geboren wurde, galt er als König, als er starb, galt er als König. Und da er auferstanden ist, sitzt er in Ewigkeit auf dem Thron Davids. Ja, dann kommen noch Propheten. Das Zeichen des Jona, das war ja ein Prophet, der im Nordreich lebte, zur Zeit des Königs Jerobeam II. Dieser Prophet Jona, der wollte ja Gottes Willen nicht tun, wurde dann von so einem Seeungeheuer verschluckt und wieder ausgespuckt. Und dann ist er doch nach Ninive gegangen und hat den Leuten Buße gepredigt. Gott würde die Stadt vernichten, es sei denn, sie würden ihr Leben verändern. Ein Bild, das Jesus gebraucht. Er sprach ja von dem Zeichen des Jona, dass er eben auch 3 Tage in der Erde wäre, aber wieder rauskäme. Und dann hat er, auf seinen Namen hin, sollten die Leute hier auch Buße predigen. Am Ende der Welt sollten Menschen zum Glauben kommen. Also ein Mann, der verschwunden war von der Bildfläche, wieder auftauchte und dann kamen Heiden zum Glauben. Ninive war eine Stadt, die, ich weiß nicht, 120 oder 140.000 Einwohner hatte, die mehr oder minder alle zum Glauben kamen an Gott, nachdem einer sozusagen verschwunden und wieder auferstanden war und dann predigte. Wenn Sie an Elia und Elisa denken, 2 Propheten, die beide viele Wunder getan haben, beide haben Tote auferweckt, ein Bild, das also auch hier die Macht des Todes überwunden wird. Ich mache jetzt einen großen Sprung zu Jesaja. Da ist die Rede von diesem Gottesknecht, der durchbohrt wäre um unserer Sünde willen und zerschlagen um unserer Verschuldung willen. An der Stelle könnten Sie natürlich Ihren Namen einsetzen, dass dieser Knecht Gottes durchbohrt wurde um Ihrer Sünden willen. Jetzt könnten Sie Ihren Namen einsetzen und zerschlagen um Ihrer, wäre wieder Ihr Name, Verschuldung willen. Die Strafe für Ihre Sünde liegt auf ihm, damit sie durch ihn Frieden haben. Ein klares Bild auf Jesus, der dasselbe oft auf Jesaja bezogen hat. Dann noch eine Querverbindung von Jeremia, das ist die Rede von dem neuen Bund, den Gott mit seinem Volk Israel schließen wird in Jeremia 31, Vers 31 folgende. Neuer Bund, das heißt griechisch Diatheke oder auch Neues Testament. Und wenn Sie an das Abendmahl denken, was heißt es dort? In Lukas 22, Vers 20, das ist mein Blut des neuen Bundes oder mein Blut des neuen Testamentes, je nachdem, wie man das übersetzen möchte. Mein Blut des Bundes, das heißt, Jesus hat diesen neuen Bund Gottes mit seinem Volk Israel durch seinen Tod geöffnet und wir sind sozusagen, da wir keine Israeliten sind, alle Nutznießer dieses Bundes. Und der neue Bund gründet nicht mehr auf Gesetzesgehorsam, das heißt, wenn du gehorsam bist, bist du angenommen. Der neue Bund gründet auf Vergebung, weil Gott dir freiwillig vergibt, legt er sein Wort in dein Herz und so wirst du von innen her zu Gott gehören. Das ist der neue Bund und da gehören wir dazu. Ja, ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Querverbindungen das waren, vielleicht 10 bis 15, die wir hatten. Gehen Sie mal davon aus, dass Sie da noch viele, viele hinzufügen könnten, wenn Sie die Bibel weiterlesen. Und Jesus hat den Freunden geholfen, das so ein bisschen zu verstehen, damit sie merken, es ist kein Zufall, was da geschehen ist, sondern ein ganz fester Plan Gottes, durch den Vergebung in die Welt kommt. Und wenn Sie das begriffen haben, dann sollte auf seinen Namen hin Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden unter allen Völkern. Ich weiß nicht, was Sie unter Buße verstehen. Ist ja heute meistens nur noch in Verbindung mit Parksündern zu sehen, dass man so Verkehrsbußen bezahlen muss. Das hat mit Buße natürlich gar nichts zu tun. Buße bedeutet umdenken lernen. Umdenken lernen, eine Sinnesänderung erfahren. Und wer umdenkt, von dem könnte man auch sagen, dass er umlenkt in seinem Leben, der bekommt eine neue Ausrichtung. Ich weiß nicht, ob Sie noch so diese alten Vorrichtungen kennen. Früher gab es so Eisenbahnen, Lokomotiven, und da gab es so große Drehscheiben. Wenn die dann aus ihrem Schuppen rausfuhren, fuhren die teilweise auf so eine Scheibe und dann wurden die einmal rumgedreht und fuhren dann mit einem neuen Gleis weg. Das wäre sowas wie Buße, umdenken und umlenken lernen, eine neue Lebensrichtung gewinnen durch den Glauben an Jesus, die man tatsächlich auch in manchen Bereichen wirklich merken kann. Das sollte geschehen, wenn Menschen zum Glauben kommen an Jesus, dass sich etwas verändert, dass sie umdenken lernen und zur Vergebung ihrer Sünden. Ich weiß nicht, wie Sie Vergebung definieren würden. Das ist ein interessantes Unterfangen, den Begriff Vergebung zu definieren. Was ist das eigentlich? Hat jemand eine gute Idee? Ja, ist ein bisschen schwierig vielleicht. Vergeben. Ich habe mal nachgelesen, was da in dem deutschen etymologischen Wörterbuch steht. Vergeben im Sinne von verzeihen, dass man jemand etwas schenkt, das man von ihm zu beanspruchen hat. Finde ich interessant. Dass man jemand etwas schenkt, was man von ihm zu beanspruchen hat. Ja, vergeben heißt auch weggeben und fortgeben der Schuld. Das Ziel von Vergebung ist immer Aussöhnung. Wenn jemand etwas vergeben ist, ist man mit ihm ausgesöhnt, da ist nichts mehr dazwischen. Vergeben bedeutet auch Verzicht auf Vergeltung, Rache und Strafe. Die Last der Vergebung trägt eigentlich immer derjenige, der vergibt. Der muss nämlich auf irgendein Anrecht verzichten, das er hat. Verzicht auf Rache, Strafe, Vergeltung, weggeben von Schuld, jemand das schenken, was er einen schuldet. Und das Ziel von Vergebung ist immer Aussöhnung. Dass sich zwei wieder gut verstehen und einander in die Augen schauen können. Und das bedeutet, wenn ich Jesus kennenlerne, erfahre ich Vergebung. Allerdings die Voraussetzung auf meiner Seite ist, dass ich die Dinge auch bekenne. Das ist die einzige Bedingung Gottes, dass ich Fehler bekenne, und dann werden sie mir vergeben. Wenn ich sie nicht bekenne, sondern verschweige oder entschuldige, dann passiert gar nichts. Sehr interessant heute bei der Schuldfrage, auch wenn Sie an den Kosovo denken, wer ist denn jetzt schuld? Die NATO, die angreift, oder den Milosevic, der die Leute umbringt und wegschickt, oder vielleicht noch jemand anders. Bei der Schuldfrage ist ja immer interessant, dass man die Schuld verdrängt, dass man sie projiziert auf andere, dass man Sündenböcke sucht, nur selber sollte man es natürlich nicht sein. Aber vergeben wir die Schuld weder durch Verdrängen, noch durch Beschönigen oder Schönreden, noch durch Sündenböcke, die man rausdeutet, sondern nur durch persönliches Bekenntnis. Und dann ist sie weg. Der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet, steht im Kolosserbrief. Das heißt, alle meine Schuld, die da addiert wurde, ist zerrissen und ans Kreuz von Jesus geheftet. Und dafür danke ich ihm oft und bekenne ihm Dinge, die nicht in Ordnung sind. Ja, wenn wir das begriffen haben, sollten wir Zeugen sein, und zwar für die Völker der Welt. Zeugen sind Menschen, die man braucht, um die Wahrheit zu finden. In der Bibel sind die meisten Dinge, die ich erzähle oder die Sie dort lesen, nicht beweisbar. Was ist beweisbar? Beweisbar sind nur Dinge, die man wiederholen kann. Ja, wenn ich jetzt hier einen Gegenstand fallen lasse, sehen Sie, der fällt nach unten. Das kann ich Ihnen tausendmal vorführen. Das ist immer dasselbe. Durch das Gesetz der Schwerkraft, das ist beweisbar. Während Dinge, die einmalig sind, sind nicht beweisbar. Und bei Gott in der Bibel sind fast alle Dinge einmalig. Die Auferstehung ist zum Beispiel einmalig, die kann man nicht wiederholen. Und einmalige Dinge kann man nicht beweisen, weil man sie nicht wiederholen kann. Man kann sie nur durch Zeugenaussagen erhärten. Und jemand, der Jesus kennengelernt hat, ist ein persönlicher Zeuge für ihn und sagt, ich habe ihn kennengelernt und das bedeutet für mich dies und jenes und hat mein Leben an dieser und jener Stelle verändert und stimmt mit dem Wort Gottes in der Bibel überein. Und solche Zeugen sind dann wichtig, um anderen zu helfen, auch zu glauben. Ich denke an einen jungen Mann, der hier mal ein Praktikum gemacht, nee, nicht Praktikum, der uns besucht hatte als Student aus Österreich. Wir hatten gar nicht gemerkt, wie der unbewusst zum Glauben kam. Wir hatten so als Jugendkreis auf Campingplatz eingeladen, hatten Lieder gesungen. Er hat es immer mit Kassettenrekorder aufgenommen und dabei sich unbemerkt für Jesus entschieden. Haben wir gar nicht mitgekriegt. Aber er ging als Student zurück nach Österreich, war dort in Wien in einer ganz kleinen Gemeinde, so mit, was weiß ich, vielleicht 30 Leuten, die da zum Gottesdienst kamen in der Landeskirche. Und nach dem Gottesdienst sprach ihn dann eine ältere Dame an und sagen sie, er war nur ein Teilnehmer an dem Gottesdienst, er hat gar nichts gesagt, außer mitgesungen. Sagen sie, welche Gewissheit haben Sie, die würde ich auch gerne kennenlernen. Und er war ganz erstaunt und erfreut, dass er ihr jetzt etwas von Jesus erzählen konnte. Was war passiert? Sie hatte ihn nur beobachtet beim Singen und stellte fest, er strahlt irgendwie so von innen heraus. Und dann hat er ihr als Zeuge für Jesus den Weg zu Jesus erklärt, obwohl er vorher gar nichts gesagt hatte. Aber sie hatte gemerkt, er strahlt irgendetwas aus, was von innen kommt. Ja, der Einstieg und die Zusammenfassung war die Frage nach dem Nachhilfeunterricht, ob sie schon mal welchen hatten oder gegeben haben. Jesus gibt hier seinen Freunden einen Nachhilfeunterricht. Einmal überzeugt er sie von seiner Gegenwart, dass er kein Geist ist, sondern wirklich da ist. Und dann erklärt er ihnen den Plan Gottes bei Mose, den Psalmen, den Propheten. Wahrscheinlich haben die einige Stunden verbracht dabei. Er hat ihnen geholfen zu verstehen, zu vertrauen, Vergebung zu erfahren und auch ihn zu bezeugen. Und das würde ich Ihnen wünschen und mir, dass Jesus Ihnen hilft zu verstehen, zu vertrauen, Vergebung zu beanspruchen, aber sie auch weiterzugeben und auch Jesus zu bezeugen durch ihr Leben. Jesus, hab herzlichen Dank, dass du damals deinen Freunden geholfen hast, den Plan Gottes zu verstehen, dass du auch uns hilfst, das zu tun und dass das entscheidende Auswirkungen hat für unser eigenes Leben. Amen.